Die Sophie erzählt uns heute, was ihr Beitrag zur Mission ist. Was sie tut, dass Menschen von Gott erfahren, dass Menschen vom rettenden Evangelium erfahren. Sie erzählt uns heute, was sie tut, um Christen in ihrem Glauben zu stärken auf ihrem Weg als Christen eben. Aber die Frage ist jetzt, was ist denn dein Beitrag zur Mission? Das finde ich eine wichtige und herausfordernde Frage. Vielleicht sagst du, ja, das ist leicht. Ich habe einen Fisch an meinem Auto, einen Aufkleber, und ich poste ab und zu bei WhatsApp einen christlichen Spruch in meinen Status. Und das ist ja schon ziemlich gut. Und es ist auch ziemlich gut, aber trotzdem finde ich, bleibt dann die Frage, ja, was ist eigentlich jetzt wirklich mein Beitrag? Manche sagen vielleicht, ich habe mal einen Kurzzeiteinsatz gemacht, da habe ich ein ganzes Jahr für Gott investiert. Und das ist, finde ich, sehr gut. Und gerade als Jugendlicher kann es sehr wegweisend und sehr ermutigend sein. Aber natürlich wollen wir nicht nur ein Jahr oder 3 Monate investieren, sondern als Christ soll man ja sein ganzes Leben für Gott leben. Und der Auftrag, in die Welt hinauszugehen und von Jesus weiterzuerzählen, gilt ja allen Christen. Von daher ist die Frage eine spannende Frage. Ich will euch heute einen Text vorlesen aus Kolosser 4, wo 2 große Aspekte drinstehen. Steht in Kolosser 4, 2 bis 6. Ich lese jetzt erstmal die ersten 2 Verse. Kolosser 4, 2 bis 4. Da heißt es: Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Also Paulus motiviert hier, dass die Leute für ihn beten. Von daher würde ich sagen, der erste Punkt, dein Beitrag zur Mission ist, bete für die Mission. Paulus motiviert und sagt, Leute, seid ausdauernd im Gebet. Wacht darin mit Danksagung. Er zeigt die Art und Weise, wie wir beten sollen. Er fordert uns auf, nicht müde zu werden. Und man könnte vielleicht auch sagen, Leute, bleibt dran. Lass nicht nach. Lass dich nicht ablenken. Und vergiss nicht zu danken. Diese Eigenschaften sind keine einmaligen Handlungen. Das macht man nicht einmal und ist fertig damit, sondern es geht hier um eine Grundeinstellung, etwas Ausdauerndes, etwas Wiederholendes. Paulus legt hier in Vers 2 die Grundlage. Unsere Grundlage ist unser Gebet. Ausdauer, Wachsamkeit, Dankbarkeit. Diese 3 Dinge, die fehlen vielen Menschen heutzutage. Vielen fehlt es an Ausdauer. Unsere Gesellschaft ist abgelenkt von den Medien und Komfort und einem angenehmen Leben. Und zugleich sind wir oft undankbar. Darum ist es auch so wichtig, dass diese Art von Gebet wirklich unser festes Ziel ist, persönlich und auch als Gemeinde. Es ist nicht etwas, was man so nebenbei erledigt. Es gibt Mittwoch die Gebetsstunde, da gehen ein paar Leute hin, passt schon, hat sich erledigt. Nein, es ist nichts, was nebenbei erledigt werden kann. Und deswegen kommt ja die Aufforderung zu wachen, dass wir nicht müde werden, nicht abgelenkt werden, sondern dass wir das Ziel da nicht aus den Augen verlieren. Wie sollen wir beten? Anhaltend, mit wachem Geist und dankbar. Und das ist eine Haltung, die ist nicht einfach. Sie kostet uns etwas. Es kostet Zeit und benötigt eben Ausdauer. Bei Jesus sehen wir, dass er sich immer wieder Zeit in seinem Alltag dafür genommen hat, um mit Gott eben alleine zu sein. In Markus 1, Vers 35 steht: Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Ich denke, Jesus hatte einen sehr vollen Alltag. Jesus hatte nicht nur eine 40-Stunden-Woche mit 28 Tagen Urlaub oder so, sondern Jesus hat ja einen vollen Alltag, war viel mit Menschen unterwegs, war viel zu Fuß unterwegs. Und ich denke, Jesus hätte sich bestimmt gefreut, wenn er noch 2 Stunden länger schlafen hätte können. Aber ihm war es wichtig, aufzustehen und zu beten. Ich denke, wir alle wissen, was es kostet, nach einem langen und anstrengenden Tag und kurzen Nächten sein Bett früher als nötig zu verlassen. Und da kann auch schnell Missmut aufkommen. Nicht umsonst erinnert uns Paulus daran, dankbar zu sein. Weil wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Als Christen können wir nämlich mit Gebet aktiv und real und sinnvoll an weit entfernten Projekten mitarbeiten. Wie zum Beispiel in Gambia. Wir können Dinge bewegen, die weit über unseren Fähigkeiten liegen, weil wir Gott darum bitten können. Das ist viel mehr als nur irgendwie einen Daumen drücken und das Beste hoffen. Nee, es ist tatsächliche Mithilfe. Das ist nicht einfach nur irgendwie so Pseudo-Hilfe. Ja, alles Gute dir. Nee, wenn man für Leute betet, hilft man aktiv und tatsächlich und real mit. Es ist eine Arbeit, die jeder von uns hier aus der Gemeinde tun kann. Und hier ist jung und alt gefragt. Gerade die älteren Geschwister unter uns, die können sich hier besonders angesprochen fühlen. Warum sage ich das? Weil ich höre immer wieder von älteren Geschwistern, ach, ich kann ja nicht mehr viel. Weißt du, ich bin schon alt und ich bin froh, wenn ich aus dem Bett aussteigen kann. Ich kann ja nicht mehr viel machen. Da denke ich mir, doch, du kannst viel machen. Es ist so wichtig, wenn du für die Gemeinde betest. Und wenn du auch betest, dass Gott jedem von uns eine Tür öffne für das Wort, dass Gott uns dafür Gelegenheiten schenkt. Natürlich sind es nicht nur die Alten, die gerade gefragt sind, aber das ist einfach als Ermutigung an die älteren Geschwister gedacht. Wir alle sind da herausgefordert zu beten. Es macht einen riesigen Unterschied, ob wir beten oder nicht. Und gerade wir als junge Menschen sind oft abgelenkt. Abgelenkt vor lauter Arbeit, Schule, Uni, Gemeindearbeit, Häuser bauen, heiraten oder sonst auch was, was uns ablenkt. Von daher denke ich, dass es an die Jungen wirklich die Erinnerung ist, vergiss nicht zu beten. Und in den meisten Gemeinden sind es oft aber auch die alten Geschwister, die Gemeinde mit gefalteten Händen tragen. Deswegen ist es so wichtig, für die Mission zu beten. In Vers 3 wird dann Paulus konkreter. Betet, dass das Evangelium eine offene Tür hat. Gott ist derjenige, der uns die Möglichkeiten gibt oder eben offene Türen gibt, das Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium des Christus ist die Tatsache, dass das Geheimnis des Christus ist die Tatsache, dass sich Gott auch den Heiden zugewandt hat, also uns. Es ist die Einbindung der Menschen, die außerhalb vom Volk Gottes sind, die Einbindung der Heiden in die Familie Gottes. Dass die Heilsbotschaft, dass die rettende Botschaft nicht nur an die Juden gilt, sondern dass die rettende Botschaft der ganzen Welt gilt. Und das war ein Geheimnis, das aber gelüftet worden ist. Und früher war das Konzept der Gemeinde und der Rettung für alle oder Evangelium für alle war irgendwie ein Geheimnis. Aber jetzt ist es offenbar, jetzt kann man es erzählen. Und seitdem es bekannt ist, dass es auch Rettung für die Heiden gibt, gilt es eben, dieses Geheimnis zu verkündigen. Es ist irgendwie interessant, dass wir hier ein Geheimnis haben, das wir weitererzählen sollen. Naja, sonst soll man Geheimnisse für sich behalten, aber dieses Geheimnis, was früher den Menschen im Alten Testament verborgen war, das gilt es weiterzuerzählen. Und es ist natürlich keine leichte Sache. Und mich wundert es nicht, dass Paulus da um Gebet bittet. Er ist gerade wegen diesem Evangelium im Gefängnis. Das ist kein Sonntagsspaziergang, das ist harte Realität. Und gerade in dieser Realität, der auch wir gegenüberstehen, brauchen wir Gebet. In Vers 4 fasst er das Ganze noch enger. Sie brauchen Gebet, um es auf die richtige Art und Weise zu verkündigen. Paulus ist sich Folgendes bewusst. Wenn Gott eine Tür für das Evangelium öffnet, wenn Gott eine Möglichkeit schenkt, dann braucht er wirklich Weisheit. Weisheit, dass er es richtig verkündigt. Er braucht Gottes Hilfe dabei. Ich meine, ich hätte von Paulus erwartet, dass er schon weiß, was er sagen soll. Oder also so einer wie Paulus, der hochgelehrt ist, der viel erlebt hat, der ein Apostel ist. Also wenn einer weiß, was er dann sagen soll, dann doch Paulus. Aber Paulus sagt hier, betet für mich, dass ich weiß, wie ich es verkündigen soll. Betet für mich, dass ich eine offene Tür habe und wenn Gott mir eine Gelegenheit schenkt, dass ich auch dann das Richtige sage. Ich glaube, viele von uns kennen das, dass man merkt, irgendwie hat man ein gutes Gespräch, irgendwie kommt man mit einer Person auf den Glauben zu sprechen und dann denkt man sich, oh Gott, bitte hilf mir, das Richtige zu sagen. Dass man es verständlich sagt, dass man es klar sagt, dass man die Person nicht mit zu vielen Informationen überhäuft, aber dass man auch nicht zu wenig sagt. Da ist wirklich Weisheit gefragt. Das ist so der Gedankengang dieser Verse. Betet beständig. Wenn ihr betet, dann betet für offene Türen. Und wenn man offene Türen hat, betet für die richtigen Worte. Ja, es braucht Weisheit in jeder Situation, bei jeder Tür, die geöffnet wird, bei jedem Gespräch, was sich auftut, braucht es immer wieder Weisheit. Und gerade weil es immer wieder Weisheit braucht, ja, sollten wir auch ausdauernd im Gebet sein. Wenn es nur einmal eine Tür sich öffnen würde, würde man sagen, einmal beten, dafür reicht. Aber weil sich immer wieder Türen öffnet, sind wir aufgefordert, mit Ausdauer zu beten. Ich meine, für manche kann es natürlich wie eine Last klingen, irgendwie immer beten zu müssen. Aber es ist viel mehr. Gott selbst wünscht sich, dass wir ihn bitten. Er könnte alles alleine tun, er braucht uns gar nicht. Und doch will der Herrscher und Erschaffer des Universums uns kleine Menschen gebrauchen. Gott hat einen riesigen Wunsch, mit uns zusammen Gemeinde zu bauen. Er will es mit uns tun. Und deswegen ist die Aufgabe zu beten ein unglaubliches Vorrecht und alles andere als selbstverständlich. Gott selbst will sich von uns bitten lassen. Und das ist eine unserer Hauptaufgaben an diesem Werk. Ich meine, viele von euch kennen auch den Vergleich, dass man sagt, ja, das ist wie ein Vater, der mit seinem Kind oder eine Mutter mit dem Kind durch die Stadt gehen und sagen, das Kind sieht, da ist eine Eisdiele. Wenn das Kind nichts sagen würde, würde die Mutter wahrscheinlich oder der Vater an der Eisdiele vorbeigehen. Aber wenn das Kind sagt, bitte, ich will eine Kugel Eis, dann sagt die Mutter vielleicht schon eher, okay, eine Kugel, aber sag's nicht deinen Geschwistern. Die Mutter hat vielleicht, als sie die Eisdiele von Weitem gesehen hat, gedacht, das Kind, das will bestimmt eine Kugel Eis. Und wenn er fragt, dann gebe ich sie ihm. Aber wenn das Kind nicht gefragt hätte, wäre vielleicht wahrscheinlich nichts passiert. Von daher ist es, glaube ich, so ähnlich mit Gott. Der weiß, was wir wollen, was wir brauchen. Und er gibt es uns auch liebend gerne. Aber es ist natürlich, es ehrt ihn, wenn wir ihn bitten. Und das ist, denke ich, ein ganz normales Vater-Kind-Verhältnis. Ein ganz normales Verhältnis, dass ein Kind ja seinen Vater bittet. Ich weiß aber auch, wie schwierig es ist, ausdauernd für etwas zu beten. Mir geht es so persönlich, dass ich ein paar Anliegen und Menschen habe, die mir irgendwie ganz besonders auf dem Herzen liegen. Und immer wieder, wenn ich bete, dann fällt mir das ein und dann bete ich meistens für dieselben 2, 3 Sachen, weil mir die halt wichtig sind und weil sie mir immer wieder einfallen. Aber darüber hinaus fällt es mir oft unfassbar schwer, ausdauernd im Gebet wirklich ja, für die Leute einzustehen, für offene Türen zu beten. Und ich denke, dass sich da jeder von uns passende Wege im Alltag suchen muss. Jeder von uns hat eine andere Lebenssituation. Zum Beispiel, wir haben vorhin gelesen, Jesus ist ganz früh aufgestanden, weil eben seine Tage so voll waren. Vielleicht sagst du, morgens um 5, da funktioniert noch keine Gehirnzelle bei mir. Lieber nach der ersten Tasse Kaffee nehme ich mir Zeit. Ist es auch voll in Ordnung. Und ich denke, manche sind so Listenmenschen, denen hilft es dann, wenn man sich irgendwie eine Gebetsliste für jeden Tag irgendwie erstellt, für was man betet. Andere haben vielleicht Karteikarten, andere haben irgendwie Fotos bei sich aufhängen und wenn sie dann durchs Wohnzimmer schauen, werden sie daran erinnert. Ich denke, es gibt da kein falsch oder richtig, Aber es ist wichtig eben, dass wir beten. Und eine Sache, die mir geholfen hat, in der ich persönlich auch noch wachsen kann, aber wo ich in meinem Alltag gemerkt habe, das sind gute Dinge, wie ich im Alltag für Menschen beten kann, sind Gewohnheiten. Wenn wir zum Gottesdienst fahren, beten wir für den Gottesdienst und alles drumherum. Wenn ich morgens hier im Büro meinen Tag beginne, dann knie ich mich erstmal hin und sage, Gott, also wenn du mir nicht hilfst, dann kann ich es auch nicht. Und dann, wenn ich schon mal auf den Knien bin, dann fallen mir noch Menschen ein, Dinge, die anstehen, aber auch Menschen, die mir wichtig sind. Und das ist so eine Gewohnheit, wenn ich meinen Arbeitstag beginne, erstmal mit Gebet zu starten. Ich denke, Mittwochabend, die Gebetsstunde ist auch sehr gut, dass man da irgendwie so einen Anker in der Woche hat, so wenigstens eine Stunde mal am Mittwoch zu beten. Und so hat man dann schon einige Punkte in den Alltag integriert. Einige Punkte, wo man wirklich weiß, da bete ich wirklich für meine Mitmenschen, für meine Geschwister. Und wie gesagt, ich könnte auf jeden Fall noch mehr solche dieser Gewohnheiten und Anker vertragen, aber ich denke, da sind wir alle irgendwie auf dem Weg und alle versuchen, wie wir das auch irgendwie mehr umsetzen können. Könnt euch, wenn wir später Mittagessen haben, könnt ihr euch einfach mal am Tisch drüber austauschen. Wie machst du das eigentlich? Und es ist auch keine Schande, wenn man sagt, irgendwie in letzter Zeit habe ich es wirklich schleifen lassen. Ich denke, wir als Geschwister können da ehrlich miteinander sein und können da auch gut uns austauschen. Von daher, falls ihr nicht wisst, was ihr am Mittagstisch heute zu reden habt, stellt die Frage, wie machst du das eigentlich mit dem Gebet? Dann gibt es noch einen zweiten Punkt. Bete für die Mission, aber auch lebe für die Mission. Die nächsten zwei Verse, 5 und 6. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allzeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Lebe für die Mission, weil dein Beitrag zur Mission hört nicht beim Gebet auf. Paulus bleibt nicht beim Gebet stehen. Das Gebet ist in dem Dienst für den Herrn die Grundlage. Aber wie sieht es mit deinem Alltag aus? Wir sind aufgefordert, das Evangelium zu verkündigen. Es ist nicht nur die Mission von Vollzeitlern oder großen Missionaren, es ist die Aufgabe von jedem Christen. Und es ist oft so, dass unser Leben viel stärker spricht als unsere Worte. Die Art und Weise, wie wir leben, unterstreicht unsere Worte oder streicht sie durch. Es liegt an dir. Es wäre schade, wenn du deinem Arbeitskollegen von Gott erzählen willst und er sich nur denkt, so wie du lebst, brauchst du mir gar nichts zu erzählen. Das wäre ein großer Verlust. Und ich persönlich würde mir auch nichts von jemandem erzählen lassen, der mir von einem Gott erzählen will, der Wahrheit ist und der aber ständig am Lügen ist. Also da würde ich dann sagen, schau mal, du lügst ständig und erzählst von einem Gott, der Wahrheit sein soll. Da passt doch irgendwas nicht. Auch ist es schwierig, von einem liebevollen Gott zu erzählen, wenn man selber ständig lieblos ist oder für seine Wutausbrüche im Büro bekannt ist. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, gerade bei Christen schauen Menschen nochmal extra genau hin. Gerade weil wir ja den Anspruch haben, Kinder Gottes zu sein, gerade weil wir ja den Anspruch haben, die Bibel ist die Wahrheit, dann schauen die Leute nochmal extra genau hin. Aha, wie macht er das? Wie lebt er das? Lebt er auch, was er da predigt? Oder ist es nur so ein frommer Heuchler? Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht planlos durch den Alltag laufen. Wir sollen weise denen gegenüber leben, die außerhalb sind, die noch nicht gläubig sind. Wir sollen die Zeit auskaufen. Wir sollen das leben, was wir predigen. Paulus setzt hier voraus, dass sich die Christen nicht abkapseln. Und auch, dass der aktive Wunsch da ist, andere Menschen für Christus zu gewinnen. Für ihn ist klar, dass die Frömmigkeit aus dem Gebetsleben sich im Alltag widerspiegelt. Es ist auch klar, dass der gute Wille allein eben nicht reicht. Also der gute Wille zu denken, ja, ich will ja, ist auf jeden Fall wichtig und gut, aber wie gesagt, es braucht Gebet, aber es braucht wirklich das, dass man aktiv wird. Es gibt so ein Zitat, was ich im Internet gelesen habe, da heißt es, machen ist wie wollen, nur krasser. Und irgendwie finde ich, ist da auch was dran. Das ist natürlich, der Wunsch ist auf jeden Fall wichtig, aber dass man es dann auch lebt, dass sich das dann wirklich, dass man es dann auch tut, ja, ist wie im Zitat krasser. Also ist mehr, ist natürlich, ihr versteht, was ich meine. Von daher ist es, denke ich, sehr wichtig, dass wir wirklich weise wandeln und die Zeit auskaufen. So ein Lebensstil, der passiert nicht einfach so. Dafür müssen wir aktiv werden. Wie können wir wissen, was wir jedem Einzelnen antworten sollen, indem wir dafür beten? Das heißt, wenn es hier steht, wandelt in Weisheit, dann kommt diese Weisheit nicht von irgendwo her, sondern das ist, gehört zu den Versen davor, wo Paulus sagt, betet für uns, dass wir wissen, wie wir wandeln sollen. Das heißt, diese Weisheit kommt auch aus dem Gebet, aus der Beziehung zum Herrn. In Kolosser 2, Vers 3 steht, dass in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich will für Gott leben, ich will in Weisheit wandeln, dann bleib nah bei Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Nimm dir Zeit zum Gebet, bete, dass Gott dir offene Türen schenkt und dass du eben in Weisheit wandeln kannst. Jetzt geht's weiter. Euer Wort sei allzeit in Gnade. Was heißt denn, dass unser Wort in Gnade ist? Die gängigste Übersetzung von dem griechischen Wort hier ist auf jeden Fall Gnade, aber andere Übersetzungsmöglichkeiten werden auch noch denkbar, wie zum Beispiel Gunst oder Wohlwollen. Ich denke, dass Gnade hier schon passend ist, aber diese zwei Dinge, die auch noch mit dem Wort mitschwingen, Gunst oder Wohlwollend, ist, denke ich, etwas, mit dem wir schon mehr anfangen können, wie wir eben leben sollen. Ich denke, es ist einfach davon die Rede, dass man seinem Gegenüber nicht verurteilen soll, sondern vielmehr liebevoll sein soll, annehmend und wohlwollend seinen Mitmenschen gegenüber. Wenn unsere Gespräche immer in Gnade sein sollen, so müssen sie von Höflichkeit, Demut und Christusähnlichkeit geprägt sein. Sie sollen ohne Klatsch, ohne unüberlegtes Daherplappern, ohne Unreinheit oder Bitterkeit sein. Das ist die Art, wie wir reden und leben sollen. Dann ist aber hier auch noch von Salz die Rede. Da habe ich mich schon gefragt, okay, euer Wort sei in Gnade und mit Salz gewürzt. Wie würzt man seine Worte mit Salz? Ich denke, hier sind zwei sich ergänzende Dinge genannt. Auf der einen Seite sieht man das liebevoll Gnädige, was irgendwo auch Gottes Liebe und Gnade widerspiegelt. Und auf der anderen Seite ist das Salzige, das Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit auch widerspiegelt. Salz gibt Würze, es rundet den Geschmack ab, kann auch Lebensmittel vor dem Verfall schützen. Und deswegen ist Salz vielleicht manchmal unangenehm, Zucker hätten wir vielleicht manchmal lieber. Aber das Salzige ist jetzt hier nichts Schlechtes, sondern ich denke etwas Ergänzendes zur Gnade eben. Wenn wir immer nur von Gnade reden, dann vergessen die Leute, dass Gott ein heiliger Gott ist, vor dem wir Rechenschaft abgeben. Und wenn wir immer nur von seiner Heiligkeit reden, dann vergessen die Leute, dass Gott liebevoll ist. Ich meine, klar, manchmal muss man einem Mitmenschen sagen, dass das, was er tut, Gott nicht gefällt. Ja, und Sünde ist. Von daher ist es etwas, was wir irgendwie im Gleichgewicht haben müssen. Dass wir auf der einen Seite gnädig und liebevoll sind, auf der anderen Seite ja auch wirklich klar über Gottes Heiligkeit auch sprechen. Und von daher ist es dann wie so eine Suppe, wo die richtige Menge an Salz wirklich viel ausmacht. Ohne Salz schmeckt die Suppe fad. Mit zu viel Salz ist es versalzen und keiner will es mehr essen. Von daher ist es, denke ich, ein Abwägen, ein Zusammenspiel, ja, was wirklich wichtig ist und was am Schluss, wenn es zusammenspielt, wirklich einen runden und guten Geschmack abgibt. Und auch dafür, für diese Balance, brauchen wir Weisheit. Deswegen heißt es ja auch hier, wandelt in Weisheit. Also es ist jetzt nichts, was ganz Einfaches. Ich denke, ich mache hier nochmal den ganzen Bibeltext hin. Ich denke, für den Bibeltext ist eine gute Aussage, wenn man sagt, um es zusammenzufassen, wir sollen als Christen herzgewinnend sein. Ich denke, wir sollen herzgewinnend sein. Wir sollen die Zeit auskaufen, wir sollen die Herzen der Menschen in Liebe für Christus gewinnen. Weil wir sind das Salz der Welt, welches vor Verfall schützt. Und liebe Gemeinde, das ist die Art und Weise, wie wir leben sollen. Weise, herzgewinnend, gnädig, aber taktvoll und klar das Evangelium verkündigen. Und wenn uns Gott eine Tür für das Evangelium auftut und uns ein gutes Gespräch mit jemandem schenkt, dann sollen wir auch wissen, was wir ihm antworten sollen. Der Lebensstil, den Paulus hier beschreibt, ist irgendwie ganz klar. Hier wird ein Mensch beschrieben, der seine Zeit nutzt, der die Dinge im Gebet vorbereitet, der sich Gedanken macht und liebevoll seinen Mitmenschen begegnet. Es ist jemand, der die Gespräche im Gebet vorbereitet. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ich tue mich echt schwer, mit meinen Arbeitskollegen über Nachbarn über Jesus zu reden. Irgendwie findet es kaum statt. Dann muss ich dir sagen, dann fang mit dem Punkt an, dafür zu beten, dass Gott dir eine offene Tür schenkt. Und dann bete auch gleich dafür, wenn er sie dir schenkt, dass er dir Weisheit schenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Predigt ist jetzt fast am Ende und vielleicht, wenn man sie hört, mir geht es oft so, wenn ich eine Predigt höre und dann ist am Ende, es wird nochmal zusammengefasst, dann denke ich mir, ja stimmt, das will ich auch tun. Ah, der hat recht, das hat mich jetzt irgendwie angesprochen. Ich will genauso auch in Weisheit wandeln, ich will beten. Aber Montag oder spätestens Dienstagmorgens ist das alles schon wieder weg. Also mir geht es oft so, dass selbst wenn am Nachmittag dann jemand fragt, um was ging es denn genau in der Predigt? Da war die zwei Überpunkte, bete oder lebe für die Mission. Aber dann wird es schon dünn, die Erinnerung. Von daher habe ich eine Hausaufgabe für euch, dass es nicht so ist, dass am Montag oder Dienstag schon wieder diese guten Vorsätze vielleicht verschwunden sind. Hier ist davon die Rede, dass eure Worte mit Salz gewürzt sein sollen. Eure Hausaufgabe ist, dass ihr euch zu Hause oder noch am besten am Arbeitsplatz einen kleinen Salzstreuer irgendwo hinstellt. Und jedes Mal, wenn ihr diesen Salzstreuer seht, dann denkt an die zwei Punkte. Bete für dich und deine Geschwister, dass Gott eine Tür öffnet und Weisheit schenkt. Ja, und denk daran, dass dein Wort in Gnade und Salz gewürzt sein soll. Also es ist eine Erinnerung ans Gebet, aber auch wieder eine Erinnerung, ich will ja liebevoll, gnädig mit meinen Mitmenschen reden. Von daher ist es, denke ich, eine gute Erinnerung und der positive Effekt, wenn du es an deinen Arbeitsplatz stellst, vielleicht kommt ein Kollege vorbei und sagt, hey, warum hast du Salz auf dem Tisch? Die Kantine ist doch auf der anderen Seite. Und dann für diese Erklärung wirst du viel Weisheit brauchen. Das kannst du dir aber im Vorfeld schon überlegen, was du dann sagst. Aber das Schöne ist, du hast eine offene Tür für das Evangelium. Von daher stellt euch den Salzstreuer als Erinnerung irgendwo hin, in dem Wissen, dass dein Beitrag zur Mission ist, wenn du für die Mission betest und für die Mission lebst. Amen.